Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, und zwar die Autorin Sophie von Stockhausen. Hallo Sophie.
Hallo Alex, schön, dass ich da sein darf.
Hi, ja super. Du hast eine wahnsinnig interessante Biografie. Interessant ist vielleicht jetzt auch das falsche Wort, denn ein Schicksalsschlag hat sozusagen dein Leben aus der Bahn geworfen. Du schreibst selber in deinem Blog, einen linearen Lebenslauf sucht man hier vergebens. Und vielmehr lassen sich auch in deiner Biografie, wie in den meisten interessanten Biografien, das muss man ja auch dazu sagen, Brüche, Abweichungen und Neustarts feststellen. So, jetzt gehen wir mal einfach mal so kaltstadtmäßig direkt rein, oder?
Ja.
Also, du hast einfach, du hast ganz normal Abitur gemacht, bist nach Berlin gegangen, hast studiert und dann ist irgendwann was passiert in deinem Leben.
Genau, ich habe dann so mit um die 30, war ich gerade so frisch Berufsanfängerin, so der erste richtig feste Job nach den vielen Nebenjobs. Bei der Bread & Butter in Berlin, da habe ich dann eine Diagnose bekommen, mit
das
der ich erstmal überhaupt nichts...
Das ist eine Modemesse, muss man dazu sagen, für die Leute, ja, die nicht hier sind. Ne? Bread & Butter,
genau.
Nichts mit Essen zu tun. Ja, genau.
Große Modemesse in Barcelona und Berlin. Und ich habe dann eben eine Diagnose bekommen, die mir erstmal überhaupt nichts sagte, nämlich Netzhautdystrophie und dann auch gleich da mitgeliefert, ja, das ist halt unheilbar, da werden sie jetzt noch nicht so viele Einschränkungen sehen, aber das wird sich graduell immer weiter verschlimmern. Und ich habe erstmal gedacht, so, was soll das sein? Das muss man doch lesen können oder da muss doch irgendwie, muss eine zweite Meinung her. Und das war dann natürlich ein ziemlicher Einschnitt, obwohl ich mich relativ schnell davon distanziert habe und erstmal gar nicht so drauf eingegangen bin, weil ich dachte, nee, ich habe ja jetzt noch gar nichts. Ja, und habe das dann erstmal ignoriert.
Genau, für die Hörerinnen und Hörer fangen wir nochmal vorne an. Also diese besagte Netzhautdystrophie oder Dystropie?
Dystrophie.
Dystrophie, die führt zu einer langsamen oder schleichenden Erblindung.
Richtig.
Das war jetzt, glaube ich, so.
Ja, genau, also es ist so, dass es gibt so Stäbchen und Zäpfchen im Auge und die sterben dann so langsam ab und führen dann irgendwann dazu, dass man erstmal nicht mehr so kontrastreich sehen kann, hell und dunkel nicht mehr so gut und alles sehr verschleiert ist und dann irgendwann gibt es dann so Ausfälle auf der Netzhaut.
Das heißt also, wenn du sagst, du hast es am Anfang so ein bisschen versucht wegzuignorieren, war es halt einfach so, weil du hast zwar die Diagnose gehabt, aber hast erstmal noch nichts im Grunde gespürt oder hast keine Einschränkung erstmal wahrgenommen bei dir zu Beginn?
Jedenfalls noch nicht so richtig dramatisch. Also ich bin natürlich irgendwie mal zu meiner Optikerin gegangen, habe gesagt, irgendwas stimmt mit meiner Brille nicht. Ich hatte so eine minimale Kurzsichtigkeit.
Ja.
Und die hat dann aber gesagt, das kommt mir komisch vor, gehen Sie mal zum Augenarzt. Meine Augenärztin hat gesagt, das kommt mir komisch vor, gehen mal bitte zum Spezialisten. Und der Spezialist hat mir dann relativ schnell da eine Diagnose eben gegeben und ich war so völlig vor den Kopf gestoßen. Ja, und wollte das auch nicht wahrhaben am Anfang natürlich.
Na klar, wie stellt man das fest? Also ich meine, du hast es da nicht durch gemerkt, die Brille sitzt nicht mehr, aber wie stellt der Arzt das fest? Im Blut oder sieht man das auf der Netzhauthintergrund, bei einer Netzhautspiegelung?
Richtig.
Ja?
Ja, man macht dann so tatsächlich auch mitunter ein bisschen unangenehme Untersuchungen, die so an Clockwork Orange
erinnern. Die Augen so aufgesperrt sind, ja.
Ja, genau, so aufgesperrt wie eine betäubt. Man merkt das nicht wirklich, aber es fühlt sich nicht so richtig an.
Ja.
Und dann wird tatsächlich neben dem, was wahrscheinlich viele kennen, so eine Augenhintergrunduntersuchung, gibt es dann noch mal ein paar andere Tests und da wird das dann festgestellt. Und man kann das auch genetisch testen, das habe ich aber erst viel später gemacht, um dann so, wenn es irgendwann mal in Richtung Heilung gehen könnte, was großer Konjunktiv ist, dann hätte man da nochmal eine Bestimmung.
Und der Stand jetzt ist, es ist unheilbar. Es gibt nicht eine Idee, dass es, oder es gibt nicht irgendeine Spezialgeschichte oder irgendwo in den USA experimentiert jemand dagegen, weil es wahrscheinlich eine extrem seltene Krankheit ist, oder? Schätze ich das richtig ein, oder?
Ja, genau, es ist halt eben entweder eine Alterserscheinung oder bei eben jüngeren Patientinnen ist es eher selten und es wird experimentell geforscht. Also es geht dann sehr viel in Richtung Stammzellen und Substitutionstherapie, aber das ist eben immer noch sehr experimentell und da sind viele hier auch vorsichtig. Ne? Das gibt da genug Gründe, warum man dann immer sagt, nee. Und es ist eben auch so, wie du richtig sagst, die Gruppe ist noch trotzdem relativ klein. Dann ist es bei genetischen Erkrankungen ja immer so, dass die sehr diversifiziert sind. Das heißt, da gibt es dann nicht so eine große Keule, die man irgendwie anwenden kann und die bei allen wirkt. Und ja, deshalb ist es da sehr langsam. Also ich bin immer, denke immer so, ich habe jetzt 18 Jahre immer wieder gehört, ja, nächstes Jahr kommt der Durchbruch und ich glaube da jetzt auch ehrlich gesagt für mich gar nicht mehr dran. Ich versuche da andere Wege zu finden.
Ja, ja, ich weiß nur, mein Stiefvater, der hat so eine Makuladegeneration und das war früher auch unheilbar. Also, weil, also die Großmutter meiner Lebensgefährtin, die hatte das auch und da war das sozusagen fortschreitend und fortschreitend degenerierend und auch mit Erblindung am Ende stehend. Und heutzutage gibt es so eine Spritze, die kriegt mein Stiefvater zum Beispiel immer ins Auge, sehr angenehm auch. Mhm. Und, aber der meint, da gewöhnt man sich dran, das ist gar nicht so, tut gar nicht so mehr weh als in andere Haut, als man denkt. Die hilft. Also die hilft auch nicht allen. Ah, das kennst du sogar. Du bist
ja, ich habe davon gehört, aber das ist eben leider bei mir noch nicht möglich. Ja.
Also es ist nichts Vergleichbares. Ne? Das ist ja klar, die Makula ist ja auch ein ganz anderes Organ. Also
Ja, genau.
Und wir haben jetzt uns da ja für entschieden, dass wir heute ganz offen über alles reden. Und du hast mich ja auch ermuntert im Vorgespräch, sagen einfach offen über alles reden. Du bist ja auch bekannt dafür, dass du A, in deinem Buch, über das wir heute ja auch sprechen, auf das wir gleich auch noch mehr eingehen werden, als auch in deinem Blog, der übrigens auch deinen Namen hat. Also wer sich schon mal reingrooven will, sophiestockhausen.de, ein Wort, ja, da findet man auch den Blog und Kontakt zu deinem Salon und so weiter. Da du gehst alles mit sehr viel Offenheit und auch Humor an. Aber wenn du jetzt sagst, es ist eine Krankheit, die möglicherweise eine genetische Komponente hat oder vererbbar sein könnte, du hast ja auch einen kleinen Jungen. Hast du auch Angst, dass es deinen Sohn auch geerbt haben könnte oder hast du ihn sogar schon mal getestet?
Total. Ich habe ihn nicht getestet. Also ich habe das lange überlegt und habe dann für mich am Anfang entschieden, ich will es noch nicht wissen. Also weil ich auch immer denke, bei mir ist es mit 30 ausgebrochen. Was weiß ich denn, was jetzt in 20 Jahren ist? Ne?
Absolut.
Oder als er noch jünger war, ist jetzt 11. Total. Und ich bespreche das natürlich mit ihm so auf so eine kindgerechte Art. Mhm. Also er erlebt das ja auch ganz anders mit mir mit. Ne? Und ich finde aber auch, dass er das eben noch nicht, so die ganze Tragweite dessen natürlich jetzt noch nicht so ganz begreifen kann und würde ihm das aber komplett selber überlassen. Ich denke, irgendwann in ein paar Jahren ist er da dann schon weiter und könnte das dann selber entscheiden, ob er das wissen möchte. So.
Ja, ja, und du hast recht. Ich glaube, da kann man auch hoffnungsfroh sein, denn ich glaube tatsächlich, also diese exponentielle Entwicklung, die die Wissenschaft ja auch in Teilbereichen und in Minimalbereichen macht, ist also in Partikularbereichen, wollte ich sagen, also, ne, also die nicht so viele Menschen, die ist ja teilweise enorm und atemberaubend. Und da hast du recht, da sollte man jetzt auch nicht, glaube ich, von vornherein zu negativ impfen. Also ich glaube, da könnte man einfach auch, da ist noch Hoffnung drin.
Ja, total.
Du selber aber für dich hast so ein bisschen das Gefühl, naja, ob ich das noch erlebe, ne?
Ja, aber auch gar nicht mit so einem negativen Duktus, also ich hatte ja das mit meinem damaligen Partner, der auch dabei war, als diese ursprüngliche Untersuchung war. Da haben wir uns ja danach so ein bisschen, die Rollen haben sich da aufgesplittet. Er hat sich halt total in die Forschungs- und Recherche gestürzt und ich habe eben den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, nee, ich möchte davon gar nichts wissen. Und deshalb bin ich da durch ihn immer auf dem neuesten Stand, aber für mich war irgendwann klar, ich muss mich, also das hat ja auch lange bei mir gedauert, aber ich muss mich irgendwie damit anders auseinandersetzen und da eine andere Akzeptanz finden. Und ich denke, wenn, eigentlich eher in so technische Lösungen. Ne? Ich bin gar nicht sonst so technikgläubig, aber so dieses, ne, wenn wir bald selbstfahrende Autos haben, warum dann nicht irgendwelche Tools, die man irgendwo an der Brille oder am Gesicht trägt und die einem Dinge ansagen oder helfen, ne?
Ja, übrigens, da bist du gar nicht so weit weg von. Also ich weiß, du kennst vielleicht also den Galeristen Johann König, der auch, sagen wir mal, lange Jahre seines Lebens blind war und ich glaube durch eine Organspende wieder auf einem Auge sehen kann, mit den üblichen Problemen, die das sozusagen mit immunsuppressiven Medikamenten und so weiter einhergeht. Mit dem habe ich mich auch lange mal darüber unterhalten. Der ist nach einem Unfall in der Kindheit erblindet und ist dann auch in einer Blindenschule groß geworden. Mhm. Und der erzählt auch von den sehr wunderbaren Seiten, weil man natürlich ganz andere Fähigkeiten ausbildet. Und da gibt es, genau wie du sagst, zum Beispiel so eine Brille, die Dinge vorliest und erklärt und so weiter. Und es gibt eine, also ich meine, ich rede mit meinem Computer ohnehin die ganze Zeit.
Ja. Genau.
Da
tut sich auch gerade richtig viel. Ne? Also diese Brille, diese Orcam, glaube ich, heißt die. Ne? Mhm.
Genau,
und dann gibt es und dann gibt es jetzt eben so eine App, die ich auch schon benutze, die heißt immer noch Be My Eyes. Da kannst du dann in den Supermarkt gehen und mit irgendwelchen Leuten, die gerade verfügbar sind weltweit, dich connecten, über die Kamera sagen, du kannst du mir mal kurz vorlesen, wo hier, was für Ingredients zum Beispiel in dieser Tomatensuppe sind oder so. Ja. Und da gibt es jetzt eben eine Be My AI, die ist jetzt ganz neu rausgekommen. Und da denke ich mir auch, also da wird es dann nochmal einen Megasprung geben, der also für Menschen wie mich eben total hilfreich sein wird.
Aber jetzt muss ich nochmal ganz kurz genau nachfragen für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer. Du sagst jetzt, es ist eine fortschreitende Erkrankung und hast irgendwie so ein bisschen erzählt, dass es, als es begann, hast du es noch nicht so wahrgenommen. Wie ist es denn jetzt? Wie fühlt es sich denn für dich an? Also wie würdest du es denn beschreiben?
Ja, also ich habe es mir ja nicht so einfach gemacht mit diesem ganzen Akzeptanzprozess. Das hat wirklich lange gedauert.
Da reden wir gleich auch nochmal drüber, wa? Das ist ja auch ein ganz... Wir wollen auch gleich direkt mal ins Buch springen, aber entschuldige, vielleicht damit ich so ein bisschen, damit wir eine Vorstellung davon haben.
Genau.
Wie viel siehst du denn noch? Also ich meine,
Genau, also ich sehe heute sehr, sehr verschwommen. Es ist immer so ein leichter Schleier und wie so ein Weichzeichner vor meinem Gesicht. Und mir gefehlt hat das komplette Detailsehen. Ne? Also Gesichtererkennung fällt mir mega schwer. Ich kann keinen gedruckten Text mehr lesen. Ich mache alles eben in hoher Auflösung und großgezogen, digital an sehr großen Monitoren und oder Textausgabe, Text-to-Speech, Voice-Over etc.
Ja.
Ne? Viele Hörbücher und alles, was man so als Hörmedien Podcasts hören kann, konsumiere ich natürlich. Mhm. Und ich habe auch Farben sind bei mir inzwischen sehr vergrauschleiert, je nach Lichteinfall. Mhm. Aber ja, genau. Und manchmal sage ich dann auch, es macht das Leben manchmal auch einfacher, wenn man nicht immer alle Details sieht. Aber manchmal vermisst man sie natürlich auch.
Ja, nein, da ist ganz viel dran. Ein guter Freund von mir, ein Regisseur, Till Franzen, der sagt immer, oh, ich kann nicht so gut sehen, aber es ist wunderbar. Es ist immer so ein bisschen, es ist so ein bisschen Blur drauf. Und es ist ein bisschen Filmlook. Alles ist so im Unscharf. Ja.
Genau. Alle so 30.
Ja. Ja, und auch die Hässlichkeit der Welt tritt ein bisschen in den Hintergrund.
Genau.
Nein, aber du hast schon recht, um es mal in den Positiven zu greifen. Also ich persönlich nutze auch wahnsinnig viel so Assistenzsysteme, obwohl ich lesen kann, weil ich es auch einfach anstrengend finde auf so einem blöden Screen und es super angenehm finde, wenn es jemand spricht. Und da gibt es ja wahnsinnig tolle neue Tools. Also wir haben uns zufälligerweise gerade mit so KI-Geschichten beschäftigt. Und es gibt eine Website, die heißt 11 Labs und die macht Stimmen. Die macht nur Stimmen, die ist kostenlos. Und da kannst du Stimmen, also du kannst bis zu der Stimmfarbe mit ironisch, mit leise, mit flästern, mit Akzent, mit more kinky, mehr rauchig, mehr nach vorne, mehr so zurücknehmen. Wunderbar, mit Charakter. Richtig toll.
Super.
Weil bisher sind ja Computerstimmen ja immer so ein bisschen langweilig.
Ja, genau.
Und brav.
Ja, da ist dann das Hörerlebnis immer so ein bisschen...
Ja, aber das wird so gut. Also so viel, da kannst du, glaube ich, da wirst du so viel Freude haben mit. Ich glaube, das wird richtig nice. Übrigens, auch noch eine kleine Anekdote am Rande. Arnold Schwarzenegger, der ja wirklich eine ganz besondere Stimme hat, und vor allem, wenn er amerikanisch spricht, ne, mit diesem komischen, harten, österreichischen Akzent. Der hat einen Podcast. Und den Podcast, da sagt er von Anfang an, Freunde, wir haben eine KI mit meiner Stimme trainiert. Das bin nicht ich. Ich habe zur Terminator gemacht, ja, wo wir sagen, die Maschinen take over und wir kämpfen als Menschen gegen die Maschinen. Aber das spricht hier eine Maschine mit meiner Stimme. Und die Texte schreibt eine dritte Person und die Stimme spricht eine KI in Arnolds Original Voice. Und du hast es nach dem dritten Mal schon vergessen und der, wenn ich von Anfang an dabei bin, weiß gar nicht, dass es eine KI spricht. Sensationell.
Krass.
Ja, ne? Oder?
Wahnsinn.
Mhm. Und das bringt mich direkt dazu, dass ich auch was auf deinem Blog gefunden habe, um jetzt endlich mal zu deinem Buch zu kommen, auch ein bisschen spezieller. Ich meine, es ist auch schön, dass wir dich erstmal kennenlernen dürfen hier, aber dein Buch, das heißt Mit einem lachenden Auge und ist bei Amazon erhältlich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und,
eigentlich überall, glaube ich, kannst du es bestellen.
Ist überall bestellbar. Ich habe es bei Amazon vorrätig gesehen. Super.
Genau.
Also erstmal herzlichen Glückwunsch, denn ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen ist ja schon mal eine tolle Sache. Gerne. Und dann habe ich aber natürlich auf deinem Blog gesehen, du hast jemanden dabei, der bei einer Lesung aus deinem Buch liest, weil du dort auch sagst im Video, ich kann halt nicht mehr aus meinem Buch vorlesen.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Richtig, genau. Also ich komme ja oder bin hier ja gerade in einem Studio, wo ich mit einer Befreundeten, mit der bin ich schon zur Schule gegangen, ist eine Freundin von mir, die eben Schauspielerin und Sprecherin ist und die hatte das mir dann irgendwann schon gesagt, als das Buch rausgekommen hat, du, das lese ich dir ein und wir gehen richtig toll. Schön ins Studio. Das wird, und das war jetzt natürlich auch eine besondere Erfahrung. Also ich komme jetzt gerade so raus und hatte dieses Privileg, mir nochmal, also nochmal von einer professionellen Sprecherin mein Buch mir vorlesen zu lassen und das war natürlich Wahnsinn.
Ja, toll. Mhm. Das ist super.
Und die macht das eben auch bei Lesungen. Das ist natürlich dann auch ganz schön. Dann machen wir so ein bisschen dynamisch, dass wir uns unterhalten und sie liest dann wieder einen Teil und so.
Genau, ja. Ja, du bist ja, du sprichst ja wunderbar und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass das gut abholt. Und ich kenne übrigens auch andere Autoren, die das so machen, zum Beispiel der Raphael Horson, ich weiß nicht, ob du ihn auch noch aus Berlin kennst, der schweigt bei seiner Lesung immer und lässt dann immer Marc Hosemann lesen, den Schauspieler, der es besser kann als er.
Ja, okay.
Ja, wirklich. Er sitzt immer schweigend dabei, das ist seine Masche.
Ja, okay.
Also, ja, das ist gar nicht so schlecht, der Style. Also, ja. Ja, aber zurück zu deinem Buch. Also, wie gesagt, mit einem lachenden Auge. Wir werden auch in den Shownotes zu der Folge verlinke ich alle Infos zu Sophie, also ihr Social, ihren Blog, wo ihr auch ganz viel lesen könnt, auch Kontakt aufnehmen könnt und natürlich einen Link zum Buch, wo ihr das Buch erwerben könnt oder euch nochmal genauer angucken könnt. Zu dem Buch. Du hast ja jetzt ein bisschen, du beginnst damit weiter vorne natürlich, da als mit der Diagnose und sprichst dann darüber, dass es sich dann schon ziemlich umgehauen hat. Wie waren das? Also jetzt haben wir auch viel gelacht, aber will ich mal zu dem Teil, wo dann irgendwie auch reingekickt hat und so auch wirklich erstmal in der Trauer, in der Depression gefallen bist.
Ja, ich habe es eben, wie schon ein paar Mal angedeutet, am Anfang total verdrängt. Also ich habe mein Buch dann in diese fünf Phasen des Trauerns eingebettet. Und das beginnt ja auch mit Leugnen. Dann kommt eben die Wut, dann kommt das Verhandeln, die Depression und dann schlussendlich dann eben die Akzeptanz. Und eben in dieser Verdrängungs- und Leugnungsphase habe ich mich ewig aufgehalten. Und da kam eben für mich immer dieser Aspekt des Makels und des Stigmas und der Scham mit rein. Und das war mir damals nicht bewusst, aber wie ich heute von anderen Betroffenen weiß, ist das eben so ein internalisierter Prozess. Man hat das einfach so gelernt. Wir haben in unserer Gesellschaft eben noch wenig Beispiele und Hinweise darauf, dass Inklusion und Teilhabe eben auch anders sein kann. Also ich habe das jedenfalls in meiner Kindheit nicht so mit der Muttermilch aufgesogen.
Nee, nee.
Und und dann habe ich das eben ziemlich lange vor anderen, auch teilweise wirklich vor engen Freunden, vor meinen Arbeitgebenden verdrängt. Und auch nicht warm und habe dann so Kompensionsstrategien, ne, Vermeidungsstrategien, mir Sachen zurechtgelegt, wenn mal was schief lief, was oft genug passierte und musste dann eben eigentlich erst so richtig durch eben so Zäsuren und wirklich ja manchmal auch schmerzhafte Erlebnisse merken, dass sich da auch was ändern muss für mich, ne?
Ja, du schreibst es ja auch mit einer großen Leichtigkeit und mit Humor, das ist auch schön. Aber du sagst am Anfang, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du es am ersten Mal am Anfang versucht zu leugnen und hast so lange wie möglich, sagen wir mal, normal so weitergemacht, als ob alles in Ordnung ist und es der Außenwelt erstmal nicht kommuniziert.
Richtig.
Genau, also, was ich total nachvollziehbar finde, ehrlich gesagt. Ja, würde ich genauso machen. Würde jeder genauso machen, oder?
Ja. Ja, ja, total. Also ich, wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer, ne, und denkt immer, oh Mann, hast du das Leben so zur Hölle gemacht. Ne? Also so schon die kleinsten, wie du jetzt sagst, solche Hilfsmittel, die ja heute wirklich überall als App zu haben sind. Klar, das war jetzt damals vielleicht noch nicht so ganz so einfach, aber es gab auch damals schon Möglichkeiten. Ne? Das war mir alles, also das ging schon damit los, dass ich irgendwann eben auch so einen Schwerbehindertenausweis bekam und ich dann immer den irgendwo schön weggepackt habe zu Hause und nie benutzt habe und dann viel später erst rausbekommen habe, ja, ich kann aber davon immer Leute mit ins Theater, ins Kino, in der Bahn, sonst wo mitnehmen.
Überall
und bin
parken.
Heute natürlich. Naja, das nicht.
Ach, toll. Da super müsste vorbereitet ich ein, hier der Moderator. Ja.
Also es sei denn, du möchtest mein designierter Fahrer in Berlin sein, dann können wir das gerne aushandeln.
Ja,
okay, ja,
sehr gut. Nee, aber ja. Also Du hast auch von Charme gesprochen, da will ich auch nochmal mit dir drüber sprechen. Der besagte Johann König, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Der blinde Galerist. Und der Johann erzählte mir dann immer, dass er, wenn er mit den anderen Leuten, mit den Sehenden sozusagen essen war und es war so schummriges Licht abends, dann konnten die auch, die waren schon ein bisschen älter, die Sammler, die konnten dann auch die Karte nicht lesen. So, das ist klein und ich müsste jetzt eigentlich mehr lesen. Die haben sich aber nicht getraut, ihre Brille rauszuholen. Und er natürlich, völlig egal, weil ich meine, er hatte diese ganz bekannte Einschränkung, die auch sein Markenzeichen geworden ist und ihm, glaube ich, auch im Marketing und geholfen hat, hat dann einfach mit dem Handy Licht drauf in dem Restaurant vergrößert mit dem Handy bis zum Get-No und dann den anderen vorgelesen, was auf der Karte steht. Ist ja auch verrückt,
super.
Oder? Ja.
Total.
Ist eine Szene im Buch, habe ich ihn nachgefragt und gemeint, ist genauso. Ist genauso. Ja. Ich lese denen vor.
Ja, super. Voll gut.
Na gut. Also ich will nur sagen, ich glaube, Scham, und das ist ja etwas, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir haben das früher nicht so sensibel wahrgenommen. Ich habe hier auch ein Interview gemacht, auch in diesem Podcast mit Raoul Krauthausen. Mhm. Er ist ja auch Aktivist für Inklusion. Ja. Und ich glaube, es sind ganz viele Dinge, die man erst lernt jetzt, über Perspektive, über Wahrnehmung, über Respekt.
Total.
Und ich kann dich total nachvollziehen. Also I hear you and I feel you, wenn du sagst irgendwie Scham und das erstmal so wegleugnen. Also ich würde mich genauso, glaube ich, da erstmal, ich würde es genauso, wie du sagst, so internalisiert würde es bei mir auch so ablaufen. Und das damit sagen.
Ja, interessanterweise ist es dann bei mir auch so gewesen, in dem Moment, wo ich dann die Akzeptanz hatte, hat sich dann ins komplette Gegenteil gekehrt. Also jetzt will ich ja unbedingt aktivistisch werden und es vor mir hertragen und wirklich sagen, so Leute, jetzt macht auch was und jetzt müssen wir hier irgendwie zusehen, dass wir irgendwie, ja, diese Gesellschaft so divers und so inklusiv wie möglich gestalten können. Und das betrifft ja dann auch nicht nur Behinderte, denn letztendlich sind es ja die Probleme, die alle marginalisierten Gruppen betreffen. Dann, ne?
Alle und auch behinderte Menschen, genau. Ja, aber, aber du, das finde ich toll. Lass uns über den Kipppunkt reden, weil das ist nämlich genau das, weil das hat ja, wie du schon sagst, marginalisierte Gruppen, aber da geht es ja auch um Shame in jeder Form. Body Shame, Body Positivity, weißt du, es geht ja um viele Dinge. Ja, früher hat man ja auch einfach gesagt, der Dicke oder sowas, ja, weißt du so. Und ich meine, auch da, es gibt, überall fangen wir an, erst zu merken, wie man Menschen ausgrenzt und verletzt und überhaupt, dass man sie so klassifiziert. Ja, was soll eigentlich der Quatsch, ja?
Genau.
Ich meine, du bist ein Human Being und nicht. Aber das würde mich interessieren, wie das bei dir, wo wieder der Kipppunkt war und wie das sozusagen, wie der Weg aus der Scham raus war. Also du sagst eigentlich, plötzlich, mit dem Moment, wo du gesagt hast, ich kann das jetzt nicht mehr leugnen, ich sag's jetzt? Oder wie ist es funktioniert?
Ja, nein, es waren auch so unterschiedliche Situationen. Also zum Beispiel in der Arbeit ist es mir irgendwann nicht mehr so schwer gefallen, das zu thematisieren. Es blieb mir auch nichts anderes übrig. Ich musste mich neu bewerben. Ich musste es plötzlich auch angeben im Bewerbungsgespräch, weil es sich ja auch nicht mehr verheimlichen ließ und musste mich dann auf dem Wege damit auseinandersetzen. Was bedeutet das für den Arbeitgebenden? Was für Rechte habe ich? Was für Rechte haben die? Wie gehst du jetzt am besten in so ein Gespräch rein, um den Leuten auch die Angst zu nehmen? Denn ich konnte das auch total nachvollziehen, dass die bei einer fast blinden Bewerberin wissen wollen, wie arbeitet die eigentlich? Und diese Frage aber nicht stellen dürfen, weil sie dann Angst haben, dass sie sich dann irgendwie in Teufels Küche bringen und von mir dann irgendwie später noch angefeindet werden oder so.
Ja,
ich war aber immer so offen und dachte immer, nee, du frag doch mal, wie es geht. Ich sag's euch gerne und so. Und das war natürlich so ein Kipppunkt, wo ich gemerkt habe, also nur weil ich da jetzt diese Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt offensiver mit meinem Problem umgehen will, heißt das aber noch lange nicht, dass alle anderen das auch können. Und so wie ich eben vorher gezweifelt und internalisiert Scham hatte, haben die das vielleicht auch. Und das muss ich denen ja, da muss ich die ja auch abholen, da wo die sind. Und das waren eben so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss halt mich hier anders aufstellen, ich muss anders da rangehen, ich muss mir auch Hilfe holen. Ich bin zu Beratungsstellen gegangen, ich habe Weiterbildungen gemacht in dem Bereich. Und dann in anderen Bereichen waren es wirklich schmerzhafte Erfahrungen, dass ich zum Beispiel bei echt Gegenlicht im Herbst voll gegen so einen Metallpfosten gelaufen bin, weil ich den einfach nicht gesehen habe und dann dachte, okay, also das ist jetzt der Punkt, wo ich einfach mit dem sogenannten Mobilitätstraining anfangen muss. Ne? Das ist, wenn man halt mit so einem Langstock lernt zu gehen. Das muss man wirklich trainieren, wusste ich auch nicht.
Ja.
Und dass man da eben auch rechtzeitig mit beginnt, um sich das, ja, damit das irgendwann in Fleisch und Blut übergeht. Ne? Und auch da hatte ich am Anfang solche Vorbehalte, das zu benutzen, den rauszuholen und so. Es ist also, ja, es ist wirklich ein Prozess. Und ja, und dann auch natürlich so zwischenmenschliche Dinge. Da geht es dann auch darum, ja, wenn man jetzt irgendwie ein Date hat am Abend, wann sagt man das? Sagt man es beim ersten Date überhaupt? Oder wartet man, ob es überhaupt nett wird? Oder versucht man Zumorik zu verpacken? Es ist, ja, es ist einfach nie so ein lineares Patentrezept, was man dann für sich findet. Es ist eben eher, ich bin da sehr situativ, emotional reingegangen. Und wie gesagt, heutzutage mit dem ganzen Wissen, was ich mir dann auch angelesen habe, habe mich dann auch mit Betroffenen auseinandergesetzt und mit Biografien. Klar, dann irgendwann ist es einem, irgendwo schält es einem wie Schub vor den Augen und dann hat man auch seine Rezepte und seine ja, Möglichkeiten, da heranzugehen. Ne?
Ja, und interessant, wie du das auch beschreibst. Beim Date ist dann überhaupt, hat man das Gefühl, das Aussehen ist dann überhaupt noch so wichtig? Weil früher hat man ja manchmal so das Gefühl, dass es so überbetont wichtig ist. Zumindest wenn man jetzt so, keine Ahnung, Dating über Dating-Apps macht. Das ist ja dann immer erstmal nur ein Bild und danach, keine Ahnung, so ein Steckbrief. Aber man weiß ja nicht, wer ist das für eine Person ist. Und ich meine, das ist ja, ehrlich gesagt, eigentlich ist das ja, führt das ja für die meisten Leute immer eine Katastrophe und jede Menge Schmerz. Ist das nicht dann sogar vielleicht besser?
Ja, also ich habe natürlich mir dann am Anfang, wenn ich noch so zum Beispiel Dating-Apps genutzt habe, dann habe ich mir manchmal schon auch Hilfe geholt. Da habe ich immer zu meinem Mitbewohner gesagt, du guck mal, wie sieht der so aus? Und ist das ein Auto oder ein Motorrad im Hintergrund? Das geht ja gar nicht.
Ja.
Klar, also ich habe mich dann schon, also ich generell, ich glaube, das habe ich vorher aber auch schon, dass mir es schon auch wichtig war, dass es da inhaltlich auch und intellektuell nicht ganz ohne ist. Aber klar, dass da habe ich dann auch irgendwann lernen müssen, dass so eine Dating-App dann auch einfach nicht der richtige Weg ist. Ne? Dass das ist eben sehr visuell und sehr schnelllebig und da sucht man lange nach der Nadel im Heuhaufen, glaube ich.
Ja, klar, genau.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Fand es auch toll, was du gerade gesagt hast, um nochmal kurz in diesen längeren Teil, den du gesagt hast, reinzugehen. Auch bei der Arbeit, dem Arbeitgeber. Du sagst, auch der hat natürlich Charme. Ne? Auch der weiß nicht, wie er mit dir umzugehen hat. Das ist ja auch etwas zum Thema Inklusion und Respekt und Offenheit, was auch Raoul Krauthausen immer betont hat. Ne? Das ist natürlich auch ganz oft diese Unsicherheit, auf der anderen Seite, man will bloß nicht verletzen, dadurch macht man aber dann teilweise komische Moves oder, ne, oder weil man sich unsicher ist, macht man dann falsche Entscheidungen. Also das ist schon interessant, dass du das auch schon so schnell so wahrgenommen hast und da so proaktiv gegen arbeitest. Ich will gleich mal weitermachen in deinem Buch. Du sagst ja dann Phase 2, Wut, Zorn, Trotz, Therapie gegen die Verzweiflung. Dann hast du ein Kapitel genannt, störanfällige Sender und Empfänger.
Ja, ja, das war halt oft, also ich habe in Bewerbungsgesprächen echt witzige Sachen erlebt, also im Nachhinein witzig, damals war es überhaupt nicht witzig, es war eher zum Heulen. Aber ich habe einfach zum Beispiel eben einmal mich bei so einem großen Finanzdienstleister beworben, die nicht davon abrücken wollten, dass sie jetzt unbedingt einen Intelligenztest mit mir machen wollten. Und klar, können sie ja gerne machen, aber die haben einfach nicht verstanden, dass ich einen visuellen Intelligenztest, das ist so ein Standardding mit so Würfeln, die man zuordnen muss, die ein Muster haben und du musst die halt in eine logische Reihenfolge bringen. Und das haben die, also die Frau, mit der ich gesprochen habe, die hat das einfach nicht verstanden. Ich habe ihr wirklich auf verschiedene Weisen versucht zu erklären. Und dann hat sie gesagt, nee, jetzt machen Sie den Test einfach, dann sehen, das wissen wir ja, dass Sie das nicht so gut sehen. Und dann kriegte ich so eine Standardabsage, Sie sind leider aus dem Bewerbungsprozess herausgefallen, weil Sie den Logiktest nicht bestanden haben. Und dann bin ich halt total ausgerastet, habe gesagt, Entschuldigung, würden Sie denn dem Rollstuhlfahrer jetzt auch sagen, du musst jetzt aber die Treppe hochsteigen, damit du deine Teamfähigkeit irgendwie unter Beweis stellst? Und dann hat sie es so ein bisschen verstanden. Aber ich habe dann für mich auch schnell gemerkt, ich renne da ja dann gegen Wände. Und warum, ich kann ja nicht auf Zwang in einem Unternehmen arbeiten, die es einfach nicht verstehen wollen. Ja, das bringt dann ja auch nichts. Und bin dann ja relativ schnell eher dahin gegangen, so in so kleineren Familienunternehmen oder so kleineren Startups zu arbeiten, wo man eben häufig dann nicht auf solche Barrieren trifft.
Ja, total. Apropos Arbeit, weil ich glaube, das ist ja für viele auch dann so in Gedanken immer noch so, dass man sagt, ja, was macht man denn dann mit der Arbeit, wo alles jetzt irgendwie, keine Ahnung, am Computer ist oder so. Ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es wahnsinnig viele Tools gibt, den Computer dennoch zu benutzen und große Monitore, kein Problem und was weiß ich. Also, aber wie ist es denn für dich mit der Arbeit? Also, wie ist Arbeitsleben für dich? Also, komplizierter in der Anbahnung, das hast du schon angedeutet.
Ja, also ich kann aber auch nur sagen, ne, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, Digitalisierung und Computer, Gott sei Dank. Also ich glaube, wenn wir das nicht hätten, dann hätte ich ein Problem. Wenn ich jetzt mit einer Lupe könnte ich gar nicht mehr mich jetzt über ein Buch hängen oder mit einer Schreibmaschine meine Texte schreiben, um Gottes Willen. Und ansonsten ist es so, dass ich eben relativ früh dann in diesem Bewerbungsprozess gemerkt habe, ich will mich irgendwie umorientieren. Ich kann vielleicht wirklich jetzt nicht mehr auf einer Messe so mega mobil sein und von hier nach da irgendwie unterwegs und Kunden treffen, die ich noch nie gesehen habe und so. Das war mir schon klar, dass ich das nicht mehr wollte und auch nicht mehr konnte. Und mir war aber dann, ich hatte schon Ideen, aber ich habe wahnsinnig Probleme gehabt, dann so einen Quereinstieg sozusagen in so ein neues Feld zu schaffen und habe dann eben in diesen Bewerbungsphasen immer auch an meinen Fähigkeiten gezweifelt, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, okay, also jetzt den Quereinstieg wollen sie nicht. Und dann haben sie natürlich auch totale Vorbehalte, weil sie irgendwie denken, oh Gott, was holen wir uns hier rein? Die sieht nichts. Und das hat sich am Ende für mich dann nur gelöst, indem ich eigentlich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ne? Also ich habe eine Zeit lang noch in dem Unternehmen meines anderen Bruders gearbeitet. Und das war auch für mich eine total tolle Erfahrung. Das war eben ein Startup, wo eben sowieso schon so eine diverse und sehr disruptive Grundhaltung im Teamgeist war und man eben dadurch ja einfach diese Fragen nach Sozialgesetzgebung, das gibt's da gar nicht. Ne? Also die sagen einfach, ja, was brauchst du? Okay, Monitor, ja, du hast hier so Tools, ist ja interessant, was können die? Ja, und du sagst einfach Bescheid, das kriegen wir alles hin, ne? Und du hast so eben eine ganz andere Mentalität. Ja. Bloß wie so oft bei Startups ist das nicht immer von Dauer. Also die sind dann eben auch irgendwann nicht mehr weitergekommen, was die Finanzierungsrunden anging und ging insolvent. Und dann stand ich eben wieder vor dem Problem und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, den mache ich den Wechsel selber in die Selbstständigkeit. Das war natürlich auch eine Angst, aber ich hatte dann gleichzeitig Glück, dass ich vor Jahren mal nach der Uni so eine Berufsunfähigkeitsrente abgeschlossen habe. Schlau. Die habe ich dann einfach eingelöst und das war für mich so ein bisschen so, dass ich wie so ein kleines Grundgehalt habe und dann eben jetzt freiberuflich ganz anders rangehen kann an Jobs, die ich jetzt von zu Hause mache und dann eben auch so in meinem Tempo, in meinem Setup. Und dann ist es eben auch nicht schlimm, mal zu einem Workshop, ich war jetzt neulich in einem Workshop in Hamburg zu fahren und da mal irgendwie 2-3 Tage intensiv an dem Inklusionsthema mitzuarbeiten. Ja. Das geht dann natürlich auch. Aber ich habe nicht mehr so ein 9-to-5-Hamsterrad. Ne?
Nee, aber wie schlau, ne? Also ich meine, damals so einfach ein bisschen an Vorsorge und vielleicht gedacht, ach, das nehme ich mal mit for safety und dann siehst du mal, ne? Da war es jetzt irgendwie richtig gut. Ja. Glücklicherweise habe ich das auch mal gemacht.
Ja, also es ist so die einzige Versicherung, die ich irgendwie mal, ich weiß nicht, hat mich irgendjemand reingequatscht, ich dachte, oh ja.
Ja. Lustig, bei mir war das auch in der Studentenzeit, direkt so, oder als Berufsanfänger, das Presseversorgungswerk, die so, und Berufsunfähigkeit? Ich so, ja komm, mach mit, klick mit an. Und dann, Wahnsinn. Naja, Gott sei Dank hast du das. Ja, total interessant. Und du hast gesagt, du, mit dem Langstock, das kennt man ja, der weiße Langstock. Ist so ein Hund so eine Idee für dich?
Wäre theoretisch schon. Also ich finde immer so ein bisschen in der Großstadt täte mir das immer leid. Ich bin ja eigentlich auch auf dem Land aufgewachsen und da gab es natürlich auch immer Hunde und das fand ich auch immer super. Ich habe immer hier in der Stadt so das Gefühl irgendwie, ja, es ist ein bisschen... Also mir täte der Hund irgendwie leid und wenn ich jetzt irgendjemanden noch im Haushalt hätte, der sagte, ja, ich wollte immer schon mal einen Labrador und ich habe dann mir für den Hund auch so ein bisschen Happy Times. Ich habe so ein bisschen Problem damit, so ein Tier als Hilfsmittel zu sehen, muss ich gestehen. Ja, das finde ich so, ja, also ich weiß, dass viele da total glücklich sind mit blinden Hunden und dass das auch gut funktioniert, aber ich bin jetzt erstmal so ganz gut aufgestellt, denke ich.
Naja, Sophie, du bist ja auch noch nicht blind. Das
Richtig.
Darf man ja auch nicht dazu sagen.
Genau,
ja?
Also jedes Prozent zählt.
Naja, ich bitte dich. Also,
ja, total.
Ja, und ich meine, also wir, als wir hier anfingen, wir haben ja hier so ein kleines Online-Tool, über das wir aufnehmen. Wir nehmen Remote auf. Hast du ja auch alles gesehen, was auf dem Monitor passiert ist und so. Also ich finde, du bist weit weg von blind. Du hast möglicherweise diese Gedanke im Kopf, dass es dahin geht. Und wer weiß, weißt du, vielleicht ist es auch alles anders und in 4 Jahren wird was gefunden.
Richtig.
Nicht? Also im Gegenteil, ich glaube, gerade in der Augenheilkunde unheimlich viel. Ich habe so vorhin ein bisschen quer gelesen. Das ist bestimmt alles nichts, was sozusagen auf deine Erkrankung einzahlt. Aber diese ganzen neuen Stoffe, das Lutein und diese neuen Carotinoide. Und es gibt unheimlich viel, glaube ich, wird gerade an den Augen geforscht.
Ja.
Weil man darf es ja auch nicht vergessen, der Raul Krauthausen sagt ja immer so schön, junge Leute sind nur Leute, die noch nicht behindert sind.
Ja, das ist richtig. Ja, wir haben die alternde Gesellschaft, absolut. Und ohne da jetzt irgendwie Leuten Angst zu machen, aber nur 4% der Behinderungen sind angeboren. Ne? Also das ist alles andere passiert eben tatsächlich im Laufe des Lebens. So.
Weißt du, am Ende kann keiner mehr gut gehen oder irgendwas oder hat andere Einschränkungen. Und deswegen ist es total gemein und ausgrenzend und so eine blöde, juvenile Sichtweise. Wenn man schlau ist, sorgt man für alle vor, weil man auch für sich selber und für sein Alter vorsorgt. Deswegen, und gerade Sehschwäche und Seheinschränkung, das ist nun auch wirklich, trifft ja auch jeden. Klar, vielleicht nicht in dem Maße wie die. Aber deswegen, ich will ja auch Hoffnung machen, denn vielleicht ist es gar nicht so wild. Und du bist ja auch noch gar nicht bei dem Hund. Ich wollte nur sagen, letztens waren wir Minigolf spielen und vor uns spielte jemand und der hatte übrigens keinen Labrador, sondern so einen schönen Golden Retriever. Und die sind ja richtig liebenswert und warm und weich und wie so toll auch, weißt du. Und die sind so genügsam. Ja. Klar, die rennen bestimmt auch gern mal eine Runde, aber ich glaube, denen macht es auch nichts, wenn sie nur kuscheln. Aber der spielte Minigolf und er konnte gar nicht sehen. Seine Tochter musste ihm immer zeigen, wo der Ball ist. Und er konnte trotzdem dank seiner taktilen Fähigkeiten wahnsinnig gut schlagen. Also der hat besser geschlagen, als wir die gesehen haben. Weil er sich einfach so auf seine taktilen Sinne konzentrieren konnte. Die musste den Ball nicht auf den Punkt legen. Und dann hat sie ihm erklärt, wie die Bahn aussieht. Und dann hat er geschlagen. Sensationell.
Ja, wobei es gibt so ein paar Sportarten, da würde man auch immer nicht drauf kommen. Also ich war neulich eben, da hat mein Sohn so ein Probetraining auf einem Golfplatz gemacht. Und als wir dann da auf der Driving Range waren, meinte halt der Typ, der uns da betreute, auch, naja, sie sollen jetzt auch mal schlagen, weil das ist ja völlig wurscht. Ich sage ihnen einfach, in welche Richtung. Und dann sind sie oft, also Golf ist wirklich wohl so ein Sport, den man theoretisch auch blind machen könnte. Oder Klettern, jetzt ein Freund von mir, der will jetzt unbedingt mal mit mir klettern gehen, weil er sagt, naja, also die nahen Griffe siehst du ja und musst dann halt mit einem, bist ja eh mit einem Buddy. Also es, und dann gibt es natürlich auch so total blinden Sportarte mit Glöckchen, Fußball oder sowas, gibt es natürlich auch alles. Ja. Und ich brauche immer noch ein Tandem, damit ich endlich wieder Fahrrad fahren kann.
Also ich danke dir nochmal ganz herzlich für die Offenheit, für das schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Danke dir, Sophie. Alles Liebe und alles Gute für dich. Und ich hoffe, wir hören uns bald nochmal. Und ihr alle, die da dran wart, ich verlinke das Buch und auf das Hörbuch könnt ihr euch auch schon freuen. Insofern wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und noch ganz viel Beschäftigung mit Sophie. Danke dir. Bis bald.
Ja, vielen Dank, Alex. War ein tolles Gespräch.
Danke. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.